Planetare Grenzen. Das wichtigste wissenschaftliche Modell, das keiner kennt. Die Kettenreaktion. Sag mal, Sabine, kennst du eigentlich die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest?
Na klar, kennt doch jeder. 42.
Nö, das war früher. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, 9.
Das sollten wir vielleicht mal Douglas Adams erzählen. Da kommt die Frage nach dem Universum und so weiter nämlich her.
Ein Ring, sie alle zu knechten. Den Sterblichen ewig dem Tode verfallen. 9.
Per Anhalter durch die Galaxis und dann Herr der Ringe. Mann, hast du nach deinem 16. Geburtstag eigentlich nochmal ein Buch gelesen? Aber bevor unsere Hörerinnen jetzt denken, wir sind völlig durchgeknallt, wir wollen heute über die 9 planetaren Grenzen reden.
Ja, ihr habt es vielleicht gehört, das war ja letzte Woche überall in den News. Es gibt Bad News von den planetaren Grenzen. Wir haben uns darüber unterhalten mit dem Erforscher, Erdenker der planetaren Grenzen, mit Johann Rockström. Das ist tatsächlich einer der meistzitierten Wissenschaftler auf der Welt. Denn die planetaren Grenzen, das ist das möglicherweise wichtigste wissenschaftliche Modell überhaupt. Und deshalb hat man den Johann auch so oft zitiert. Es geht um nicht weniger als das Überleben der Menschheit. Die Wissenschaft hat 9 Geosysteme definiert, die funktionieren müssen, das heißt, sie in der Balance sein müssen, damit es weiter eine Zivilisation, so wie wir sie kennen, auf der Erde geben kann. Und hier sind diese 9 Bereiche. Frischwasser, Klima, Artenvielfalt, Luftverschmutzung, Landverbrauch, Ozeanversauerung, Vermüllung mit neuen Stoffen wie Plastik und sowas und Stoffkreisläufe. Und dann hat die Wissenschaft ein Ampelsystem entwickelt, also grün ist gut, gelb naja und rot ist ganz, ganz schlimm. Sie hat diese 9 planetaren Grenzen definiert und dazu auch noch gesagt, wenn wir auch nur eine davon dauerhaft überschreiten, dann wird aus Homo sapiens Homo mortuus. Du hast doch das große Latinum, oder?
Nein, aber ich habe eine große Kettenreaktion. Denn heute geht es nämlich darum, welche von diesen Geosystemen sind für die Menschen buchstäblich überlebenswichtig? Wo liegen die planetaren Grenzen dieser Systeme? Und am allerwichtigsten, haben wir schon welche überschritten? Und wenn ja, stirbt die Menschheit jetzt aus?
Oh Mann, was für eine Frage. Hier ist wieder die Kettenreaktion mit Sabine
und Dirk Steffens.
Ich habe noch einen Film. Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Oh, wow. Raumschiff Enterprise. Ich hab's geliebt. Captain Kirk, Spocky und Pille.
Ja, aber das ist wirklich ein ganz guter Film, um das System der planetaren Grenzen zu verstehen. Also wir stellen uns die Erde wie die Enterprise vor, wie ein Raumschiff. Und wir sind die Besatzung. Und dieses Raumschiff düst durch den Weltraum. Und weil dieser Weltraum ja extrem lebensfeindlich ist, absoluter Nullpunkt, nichts zu atmen und so weiter, nur an Bord des Raumschiffs Erde ist es warm genug. Nur dort können wir atmen, trinken, essen. Nur dort finden wir alles, was wir brauchen. Und es wird bereitgestellt, von einem Lebenserhaltungssystem, das übrigens auch alles recycelt, nicht nur herstellt. Das ist eine riesige Maschine mit Millionen Bauteilen. Also es ist tatsächlich so wie auf dem Raumschiff Enterprise, eben nur noch viel, viel großartiger. Denn auf der Erde wird aus Steinen Essen. Es gibt Wasser in allen Aggregatzuständen. Es gibt die genau richtige Menge Sauerstoff in der Atmosphäre und, und. Es ist wirklich die komplexeste Maschine im bekannten Universum. Und wie heißt sie? Die Natur. Das ist ein fucking Wunder. Jetzt mal bitte ganz kurz, ganz grundsätzlich, das Wunder der Natur erklärt von Sabine Steffens in der Nerdbox.
Sehr witzig. Das Wunder der Erde in 60 Sekunden. Naja, okay, ich fange mal an. Es gibt ungefähr 200 Milliarden Galaxien im beobachtbaren Universum und jede davon hat hunderte Milliarden Sterne und zahllose Planeten. Also statistisch betrachtet sollte es eigentlich relativ häufig Leben im Universum geben. Aber bisher wissen wir nur, es gibt es hier auf unserem Planeten nur auf der Erde. Und das ist wirklich ein kosmisches Wunderwerk an Zufällen. Wir haben genau die richtige Entfernung zur Sonne. Wir haben eine schützende Atmosphäre zum Atmen und um die richtige Temperatur auch zu halten. Wir haben ein Magnetfeld, das uns gegen Killerstrahlung abschirmt. Wir haben einen Mond, der um uns rumkreist und unsere Erdachse stabilisiert. Wir haben Wasser, wir haben Kontinente, wir haben Ozeane, wir haben Wälder und Wüsten und so weiter und so weiter. Die Erde ist tatsächlich ein kosmisches Einzelstück. Es ist quasi so, als hätten wir den Hauptgewinn in der galaktischen Lotterie gezogen. Es ist wirklich unwahrscheinlicher als unwahrscheinlich.
Das klingt doch wieder nach Douglas Adams, ne? Unwahrscheinlich als unwahrscheinlich. Der Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Wie war das da noch? Wenn die Unwahrscheinlichkeit eines Ereignisses groß genug ist, dann tritt sie garantiert ein. Das ist natürlich alles absurder Quatsch, den Douglas Adams
da. Ideen waren da herrliche. Mein Favorite war immer der Matratzenplanet, wo die Matratzen fluluppen. Das war ihre Fortbewegungsart. Das Fluluppen der Matratzen, das finde ich toll.
Quatsch, ja. Aber brillant erzählt. Und teilweise auch wirklich tiefgründig. Also, denn das mit dem Unwahrscheinlichkeitsantrieb zum Beispiel, das war im Grunde die Popkulturversion der Quantenmechanik, die damals ja gerade diskutiert wurde und die bis heute kein normaler Mensch versteht. Aber ich komme vom Thema ab, du hast recht. Die Menschheit hat das Große losgezogen und geht mit diesem einmaligen Schatz, den wir hier haben, mit unserer Erde ja auch entsprechend um.
Ja, oder auch nicht. Wir haben mal einen der meistzitierten Wissenschaftler der Welt gefragt, wie es unserer Erde gerade geht. Das ist Johann Rockström, der ist sozusagen der Erfinder der planetaren Grenzen und er ist Chef am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er und sein Team, die haben eben diese 9 Bereiche definiert, die überlebenswichtig sind und sie analysieren sie und sie haben sie analysiert. Ja, und der weiß wohl am besten, wie es unserem Planeten geht. Und er fasst das so zusammen.
So overall, we are in a situation where we see the first signs of a planet that is not only under tremendous climate stress, but is also losing what I call resilience, which is the ability of buffering stress in the living part of the ocean system and the land-based ecosystems.
So sieht's aus, Leute. Bis gerade eben waren es noch 6 der 9 planetaren Grenzen. Seit September 25, also seit gerade eben, sind es 7. Johann sagt, die Erde beginnt bereits ihre Resilienz zu verlieren. Also ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Reparaturfähigkeit. Und zwar zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Und das bedroht mittelfristig unsere Existenz. Oh Mann, ey. Es gibt hunderte Milliarden Planeten im Universum, aber nur einen einzigen, auf dem wir leben können. Und den machen wir kaputt. Was sagst du dazu, Sabine?
Was soll man dazu sagen?
Genau, da fällt einem echt nichts mehr ein. Also, lassen wir das nochmal Johann Rockström erklären.
This is deeply concerning, because it's not only the climate boundary, it's also the biosphere boundaries, losing biodiversity, the richness of species on planet Earth. That we are encroaching on the big biomes through land expansion. We are over-consuming fresh water. We're overloading with nitrogen and phosphorus, the biogeochemical flows that causes dead zones in coastal regions and polluting freshwater systems across the planet. We are across the boundary on novel entities, which is chemicals that we're loading with too much microplastics and persistent organic pollutants, all forms of pesticides, PFAS, and you know, all the long-lived chemicals in the Earth system.
Ja, in der Tat, deeply concerning. Also Klima, Biodiversität, Landverbrauch, Frischwasserverbrauch, die Phosphor- und Stickstoffkreisläufe auf der Erde, alles außer Rand und Band. Und wir kippen dann auch noch Plastikmüll und Ewigkeitschemikalien dazu. Seit September neu dabei. Die Ozeanversauerung, die ist jetzt von grün nach gelb.
Vielleicht erkläre ich das mal kurz. Was ist die Ozeanversauerung? Es ist ja so, mit den vielen Emissionen, die in der Atmosphäre landen, ist auch immer mehr CO2 in der Luft. Und wenn CO2 im Wasser gelöst wird, bildet sich Kohlensäure. So, das ist Säure und deswegen werden also die Ozeane saurer. Und das ist eine sehr schlechte Nachricht, denn ganz viele Meeresorganismen haben Kalkskelette und Kalkschalen. Zum Beispiel alle Korallen, alle Muscheln, Seeigel, Seesterne, Fische. Die Fischskelette bestehen auch, also die aus Calciumcarbonat. Und wenn die Ozeane saurer werden, werden alle diese Schalen dünner und brüchiger. Und das ist wirklich am Ende gar nicht gut.
Gedankenschritt zurück, nochmal wissenschaftlich definieren, was sind eigentlich planetare Grenzen? Hier die Nerdbox, Sabine öffnet sie.
Die planetaren Grenzen, auf Nerdic heißt es, wissenschaftlich identifizierbare Schwellenwerte biophysikalischer Prozesse, deren Überschreiten das Erdsystem aus dem stabilen Zustand des Holozäns schleudern könnte. Was ist das Holozän? Das ist unser jetziges Erdzeitalter, das Erdzeitalter des Menschen mit unserem angenehmen Klima und allem, was dazugehört. Die Wiege der Zivilisation, die ganze Menschheitsgeschichte hat sich darin abgespielt. Tja, und wenn wir die überschreiten, dann bedeutet das eventuell das Ende dieses Erdzeitalters des Menschen. Natürlich nicht unsere sofortige Ausrottung, nicht die Ausrottung der Menschheit, aber das Verlassen des sicheren Handlungsraums.
Ah, deshalb gibt es uns noch, obwohl wir schon über die Grenzen sind, bei Artenschutz, beim Klima und so weiter, wir schon im roten Bereich sind. Diese planetaren Grenzen, die haben halt keine Selbstschussanlagen, die sind nicht sofort tödlich. Das kann man sich vielleicht eher vorstellen wie, naja, ich wohne in einem guten, sicheren Stadtteil, da kann man gefahrlos rumlaufen, aber dann gehe ich irgendwann mal nachts ganz woanders hin in so eine No-Go-Area, wo Gewalt und Terror regieren. Mit Glück kann ich auch da eine Zeit lang rumlaufen, ohne dass mir was passiert, aber da wird halt scharf geschossen und irgendwann erwischt es einen, irgendwann killt es einen.
Ja, so ungefähr. Und keiner weiß eben genau, wann das passieren wird. Und deshalb müssen wir also so schnell wie möglich mit allen planetaren Grenzen wieder zurück in den grünen, sicheren Bereich.
Ja, zum Glück, Deutschland geht da ja vorne weg, macht wirklich alles möglich. Kanzler Merz hat erst im Januar gesagt, ich zitiere, der Klimaschutz darf nicht wichtiger sein als der Erhalt der Industrie in Deutschland.
Das tut mir physisch weh.
Nicht lustig?
Nein, nicht lustig.
Ja, ist aber ein echtes Zitat. Ja. Man muss sich wirklich ein bisschen Sorgen machen, denn wenn die Politik nicht versteht, dass die Wirtschaft ohne intakte Umwelt nicht läuft, dann ist das ungefähr so, als würde ein Autofahrer nicht verstehen, dass ein Auto ohne Treibstoff nicht läuft. Also die Ökonomie braucht die Ökologie, damit sie überhaupt funktionieren kann. Das ist doch eigentlich nicht so schwer zu verstehen.
Yes, it is deeply concerning and particularly because the curves continue to move in the wrong direction. So emissions continue increasing, biodiversity continues to be lost, land system continue to be expanded, fresh water pollutants, nitrogen, phosphorus continues to be loaded. So that is a deep concern. We are in trouble.
Johann Rockström sagt ja, dass eben trotz der ganzen Umweltdiskussionen alles im Moment immer noch schlimmer wird. Also die CO2-Emissionen gehen nach oben, der Artenschwund wird schlimmer, der Landverbrauch schreitet voran und so weiter. Tja, wie Johann schon sagt, we are in trouble.
Tja, an dieser Stelle des Podcasts haben wir jetzt das erreicht, was man in Hollywood, in so einem Hollywood-Blockbuster, in der Heldenreise, die tiefste Höhle nennt. Also wer das nicht kennt, die tiefste Höhle, das ist beim Filmemachen, beim Bücherschreiben ein ganz klassisches dramaturgisches Konzept. Das bedeutet ganz grob gesagt, der Held ist an dieser Stelle der Geschichte jetzt in höchster Not. All is lost. Also Indiana Jones ist jetzt in die Schlangengrube gefallen. Saurons Truppen marschieren siegreich nach vorne. Es gibt keine Hoffnung mehr. Aber genau dann kippt so ein klassischer Hollywood-Film. Und die Regie nennt dieses Kippen, also wenn von der Hoffnungslosigkeit plötzlich so ein kleiner Lichtschein am Horizont auftaucht, seizing the sword, also das Schwert zücken. Der Held bekommt also jetzt irgendwas, was ihn rettet.
Genau, das kann eine Waffe sein, das kann aber auch irgendwie die Begegnung mit einem Mentor sein oder besser noch ein besonderes Wissen, eine Einsicht, eine Liebe oder innere Klarheit.
Also auf jeden Fall kommt der Held in irgendeiner Form körperlich oder mental gestärkt aus der Situation heraus und dann geht es ab Richtung Happy End. Schaffen wir das auch? Wieder in der Kettenredaktion heute?
Das wollten wir ja immer, ne? Aber okay, also wir schaffen nicht so richtig dieses They lived happily ever after. Das nicht. Aber vielleicht wenigstens können wir die Richtung ein bisschen ändern und zwar in Richtung besser. Wir können nämlich immer noch alles gut machen und das sagt auch Johan Rockström.
Is there still some light in the tunnel and possibility of returning back within a safe operating space of a stable, resilient, life-supporting planet? And despite this concern, we can still conclude scientifically that we've not yet crossed any planetary scale tipping point. We have still a planet that is dominated by what we call scientifically dampening feedbacks. To translate that in common language is to say that the planet, believe it or not, in the midst of all this stress, is still our friend, has not tipped over to become our foe.
So, es gibt also noch Grund zum Optimismus. Die Erde insgesamt, und das ist ja das Entscheidende, ist noch nicht über den Kipppunkt hinweg. Noch dominieren wissenschaftlich formuliert die dämpfenden Rückkopplungseffekte, also die Effekte, die die Umweltzerstörung durch uns Menschen abfedern. Beispiel, die Ozeane nehmen immer noch Treibhausgase auf, die nehmen immer noch Wärme auf, also die puffern ab, was wir so anstellen. Johan sagt das eben so, trotz all der Belastung, und das ist eine schöne Formulierung, trotz all der Belastung ist die Erde immer noch unser Freund und nicht unser Feind.
Ja, das wäre ja auch wirklich schlimm, wenn unser einziger bewohnbarer Planet unser Feind werden würde. Ne? Wahrscheinlich, weil man Mutter Erde sagt und Mütter können einfach nicht böse werden auf ihre Kinder, oder? Ja, naja, gut, kann ich schon manchmal.
Man sagt ja auch Mutter Erde. Also alles, was das Leben mal hält und ausmacht, hat was eher Mütterliches, ist vielleicht ein bisschen altes Bild vom Rollenverhalten her, aber doch ein schönes.
Na gut, hoffen wir, dass es so bleibt. Aber jetzt mach mal hier eine Kettenreaktion. Das ist schon mal dringend notwendig jetzt. Was sind die planetaren Grenzen und wofür sind sie gut?
Das irdische Geosystem besteht aus mehreren Bereichen. Die Wissenschaft hat 9 davon definiert, die für die Zivilisation unverzichtbar sind. Und das sind Luft, Wasser, Klima, Artenvielfalt, Landverbrauch, Stoffkreisläufe, Ozon, Ozeanversauerung und Verschmutzung. Wenn die planetaren Grenzen überschritten werden, dann ist die Erde auf Dauer für uns Menschen nicht mehr bewohnbar. Kurzzeitige Überschreitungen sind aber möglich, zum Glück, denn das machen wir gerade, aber auf Dauer müssen wir zurück in den grünen Bereich, sonst landet der Mensch auf der roten Liste.
Tja, und was wir jetzt tun müssen, das sagt Johan auch. Es gibt nämlich so eine Art wissenschaftliche Prioritätenliste, was wir zuerst anfangen sollten. Um das Klima, um die Artenvielfalt und so weiter und diese ganzen Sachen, die du gesagt hast, wieder in den Griff zu bekommen, müssen wir bis spätestens 2050 vor allem 2 Sachen geschafft haben, nämlich die Energiewende und die Ernährungswende.
So, if we can transition ourselves away from fossil fuels into wind, solar, hydro, biomass, potentially some nuclear in some economies in the world, and if we can transition away from planet damaging agriculture to regenerative, circular, diverse, really good crop rotations without compromising on productivity, without compromising on farmers' income levels, but generating sustainable and increasingly healthy food systems, then we are on a very good trajectory back to a safe operating space.
Ja, da müssen wir richtig Gas geben, sagt Johan. Von Sonnenenergie bis Atomkraft sollten wir alles für die Energiewende einsetzen. Übrigens auch für Atomkraft, auch wenn man das nicht gerne mag. Da muss man jede Ideologie jetzt mal über Bord werfen. Das Klima zu stabilisieren ist Priorität 1. Und wenn dafür ein paar Atomkraftwerke irgendwo ein bisschen länger laufen müssen, dann ist das zwar blöd, aber wahrscheinlich das kleinere Übel.
Na, da kann man verschiedener Meinung sein, aber das ist jedenfalls das, was Johan gesagt hat.
Ja, okay. Und ich bin da Johans Meinung. Ihr seht, da geht der Riss hier direkt auch durch unsere Ehe. Ich bin eher gegen Atomkraft, sage aber, so wie es hier im Moment aussieht, muss man sie vielleicht noch eine Zeit lang nutzen. Und vielleicht haben wir ja auch Glück und irgendwann geht die Kernfusion. Und du, Sabine?
Nein. Atomkraft, Finger weg. Lieber jetzt Vollgas in die Energiewende.
Ja, kann man so und so sehen. Gibt für beide Seiten gute Argumente. Aber auf jeden Fall müssen wir, und da sind Sabine und ich dann wieder ganz einer Meinung, das größte Ökoproblem von allen lösen. Und das ist Essen. die Art und Weise, wie wir unsere Nahrungsmittel produzieren und verarbeiten. Und dass das das größte Problem ist, das sagen wir zwar ja immer.
Ja, wir haben ja auch schon eine 90-Minuten-Doku drüber gemacht. Unsere erste große Geo-Story, wie wir die Welt gesund essen. Das könnt ihr bei RTL Plus streamen. Ja, aber tatsächlich Essen oder die Art und Weise, wie wir die Nahrung produzieren, ist auf jeden Fall auf der Prio-Liste auf Platz 1. Und es ist tatsächlich auch ein ganz gutes Beispiel. Wir erzählen doch euch immer, wie alles mit allem zusammenhängt, ne? Und wenn man eine planetare Grenze anfasst und versucht, in den grünen Bereich zu bringen, hat es sehr viel positive Nebenwirkungen auf die anderen planetaren Grenzen auch. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt den Landverbrauch anguckt und an dem ein bisschen was verbessert. Sagen wir, wir produzieren unsere Nahrung irgendwie effizienter oder besser oder anders.
Oder weniger Fleisch. Wenn man dann weniger Fläche braucht.
Genau, wenn wir mehr Ackerflächen wieder der Natur zurückgeben, dann hat das positive Folgen für die Artenvielfalt, positive Folgen für das Klima. Unser Trinkwasser wird besser geschützt, unsere Luft wird besser. Also nur mal so ein kleines Beispiel, um zu sagen, es gibt sehr viel positive Rückkopplungseffekte. Wenn wir an einer Stelle angreifen, dann passiert viel Schönes.
Ich habe beim Gespräch mit Jörn ihm dann noch gerade eine ganz große Frage stellen wollen, nämlich ist natürlich immer die, wie soll es denn jetzt weitergehen? Aber ich konnte ihm die Frage gar nicht stellen, da hat er mich unterbrochen.
And I know your next question is, well, do we have those solutions? Are they available and can they be scaled? And the answer is yes. You know, and they are, it's yes without hesitation, even from an academic.
So. Seize the sword, liebe Sabine. Zieh dein Schwert. Lies von Johanns Lippen. Das geht ja nicht im Podcast. Also hör auf Johanns Worte. Sogar als Wissenschaftler hat er gesagt, ich sage ohne zu zögern, ja, 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 es gibt Lösungen. Und dabei wissen wir beide ja nach Jahrzehnten im Wissenschaftsjournalismus, weil sie von Berufswegen immer sehr differenziert sein müssen, sagen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eigentlich sehr, sehr selten, ja oder nein. Die sagen immer, na ja, da muss man dieses noch berücksichtigen und jenes und da kann sich das mit dem überlagern. Aber hier sagt Johann ganz klar, wir haben die Lösung, wir können es schaffen.
And we have the solutions and we can scale them. And we know that once we've scaled them, we will have a winning future, meaning more prosperity, more equity, more health, more security and more stable societies. That's the situation we're in. I call this a Montreal moment for climate. What do I mean by that? Well, among the 9 planetary boundaries, there's one boundary which is in the safe operating space, but it was in the red. It was an existential threat, and that is the depletion of the stratospheric ozone layer.
Ja, und das ist so spannend, ne? Er sagt ja auch, das soll unsere neue Geschichte sein, unsere neue Sichtweise auf die Welt. Denn was wir gewinnen können, ist eine Zukunft mit mehr Wohlstand, mit mehr Gleichheit, Gesundheit, Sicherheit und Stabilität. Er nennt es einen Montreal-Moment. Und was er damit meint, das könnt ihr gerne in unserer letzten Podcast-Folge nachhören, in der 32. Und da ging es nämlich darum, wie ausgerechnet zwei sehr, sehr konservative Politiker, nämlich Margaret Thatcher und Ronald Reagan, die Ozonkatastrophe verhindert haben. Hört doch gerne mal rein.
Fortunately, we have a model in the action already taken to protect the ozone layer. The Montreal Protocol in 1987 established landmarks in international law. They aim to prevent, rather than just cure, a global environmental problem.
Die eiserne Lady redet wie Robert Habeck, hä? Nur mit mehr Haarspray.
Ja, sehr viel, viel Haarspray. Diese Frisur war wirklich legendär, oder? Maggie Thatcher.
Das Montreal Protokoll, das ist wirklich eine Blaupause dafür, wie man internationale Umweltprobleme lösen kann. Durch eine überzeugende Geschichte, ein gutes Narrativ. Da wurde nämlich nicht gesagt, die Welt wird teurer, wir müssen verzichten, alles wird schlimmer, sondern man hat das als Vision, als positive Vision verkauft. Und so ist es das erfolgreichste Umweltabkommen aller Zeiten geworden. So könnte man doch auch mal das Klimaproblem angehen oder das mit den Stoffkreisläufen.
Übrigens, Stoffkreisläufe sollten wir, glaube ich, nochmal erläutern. Das hört sich an wie eine planetare Verdauungsstörung. Bei Klima und Müll und Artensterben oder Artenvielfalt, da hat man irgendwie was vor Augen und weiß, was das heißen soll. Aber bei Stoffkreisläufen?
Ja, okay. Also die planetare Verdauungsstörung, Dabei geht es vor allem um Phosphor und Stickstoff. Das sind ganz essentielle Grundstoffe des Lebens, die brauchen wir und auch alle anderen Lebewesen, um existieren zu können. Und es gibt davon nur sehr begrenzte Mengen in den planetaren Kreisläufen, solange sie im natürlichen Zustand sind. Also Tiere, Pflanzen, Ökosysteme sind deshalb genau darauf kalibriert, mit diesen ganz kleinen Mengen in den natürlichen Kreisläufen klarzukommen. Doch dann kamen Haber und Bosch.
Ja, mit ihrem Brot aus Luftverfahren, das weiß ich noch, das musste ich in der Vorlesung für anorganische Chemie büffeln bei Professor Kreisel. Schrecklich. Jedenfalls Brot aus Luft, das meint, die Chemiker Haber und Bosch haben erfunden, wie man Luftstickstoff industriell in Ammoniak umwandeln kann. Und ja, das war dann die Erfindung des Kunstdüngers. Das ist natürlich erstmal super gut gewesen, um die Menschheit zu ernähren. Die Erträge haben sich verX-facht.
Aber nicht nur die Erträge haben sich verX-facht, nee, sondern leider auch so ungefähr die Stickstoffmenge auf der Erde hat sich verdoppelt, weil ja natürlich auch noch Gülle zum Dünger dazukommt. Also dann wurde auch der Phosphor natürlich noch viel zu viel. Und jetzt sind diese uralten Stoffkreisläufe aus der Bahn. 130 bis 220 Millionen Tonnen Stickstoff werden durch Menschen jedes Jahr in diese natürlichen Kreisläufe eingebracht. Und die Wissenschaft sagt, dass es 2 bis 3 Mal mehr als akzeptabel und tolerabel wäre.
Ja, und was dann passiert, ist eben, dass Böden total degradieren. Da können dann zum Beispiel Pflanzen und Tiere nicht mehr existieren, die auf normale oder magere Böden angewiesen sind. Es ist Mist für unser Grundwasser und unsere ganzen Gewässer. Die eutrophieren dann nämlich. Eutrophieren bedeutet zu viele Nährstoffe im Gewässer. Und dann finden da negative Prozesse statt. Zum Beispiel ist unsere Ostsee, da gibt's schon Todeszonen, die sind so groß wie Dänemark. Da wächst gar nichts mehr.
Ja, unten auf dem Meeresgrund, ne? Also nichts, was Sauerstoff braucht, kann da leben. Also genau, nur die anaeroben Lebewesen. Dann haben wir das auch geklärt, diese ominösen Stoffkreisläufe. Das ist eben eine von den 7 planetaren Grenzen, die nicht mehr im grünen Bereich sind. Grün sind nur noch 2 der 9. Luftverschmutzung und Ozon. Immerhin zeigt das Ozon vor allem, Sabine.
Ja, das Ozon ist ein super Beispiel dafür, dass was kaputt war, auch wieder heil werden kann. Das war im roten Bereich und ist jetzt wieder grün.
So, und zum Optimismus gibt's ja eh keine vernünftige Alternative, denn wir haben ja nur, wie du beschrieben hast, diesen einen Planeten inmitten der vielen Milliarden.
Die schöne Mutter Erde.
Nächstes Mal übrigens wieder was Besonderes, ein Live-Podcast aus Berlin vom Beats and Bone Festival. Da waren wir am 19. September im Naturkundemuseum in Berlin und haben geredet über das Thema, das Johann Rockström und uns so wichtig ist. Die Welternährung, die tatsächlich das Ökoproblem Nummer 1 ist. Also hört wieder rein. Für heute vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Vielen, vielen Dank. Toll, dass ihr wieder dabei wart, unsere lieben, besten Hörer der Welt. Und das war eure Kettenreaktion.
Und wenn ihr uns Kommentare oder Gedanken hinterlassen wollt, wir haben den Link zu unserem Instagram-Account unten in die Shownotes getan.
Das war die Kettenreaktion, Audioproduktion und Sounddesign.
Der großartige Stefan Strüber.
Redaktion.
Du und ich.
Sabine und Dirk Steffens.
Die Kettenreaktion wird ganz frei und unabhängig produziert, dank der Unterstützung durch die Biodiversity Foundation mit Mitteln vom Charity-Team der Postcode-Lotterie. Vielen, vielen Dank.
Und abonniert uns gerne, empfehlt uns, erzählt es weiter und schreibt uns auf Dirks Instagram-Account. Ihr seid die allertollsten Hörer. Vielen, vielen Dank. Bis in 14 Tagen.
Ciao, ciao.